Ja, mir ist es genau gleich gegangen wie am Claude oder den meisten vielleicht auch von euch. Ja, Hand aufs Herz, wenn habt ihr das letzte Mal im Habakuk gelesen oder euch irgendwie mit dem ein bisschen befasst? Also ehrlich gesagt, bei mir ist das wahrscheinlich, ich will mir nicht erstaunen, wenn das das letzte Mal in der Ausbildung war, in der Offiziersschule. So ein bisschen Habakuk und wahrscheinlich auch dort nur relativ oberflächlich. Die Ausbildung geht ja auch nur 2 Jahre. Aber als ich da jetzt mich jetzt ein bisschen mehr, tiefer ein bisschen damit befasst habe, bin ich ganz überrascht gewesen, zu entdecken, wie der Prophet in unsere Zeit heute hineinredet. Mit einer Botschaft, die für uns heute wirklich relevant ist. Also danke, Evelyn, dass du den Habakuk auf die Predigtliste da hast. Was wir da lesen, passt wirklich genau in unsere Zeit auch heute. Und es ist erstaunlich, wie Gottes Wort immer wieder einfach aktuell bleibt und in unser Leben, in unsere Welt hineinredet. Gott ist am Werk, er führt seinen Plan durch. Der Claude hat schon einiges ein bisschen kurz gesagt über Habakuk. Er unterscheidet sich ein bisschen von allen anderen Propheten durch das, dass er sich nicht als ein Sprachrohr Gottes versteht. Das ist so ein bisschen die Definition, was ein Prophet ist. Er kommt einen Auftrag über von Gott und tut die Nachricht, die Botschaft nachher am Volk weitergeben oder seinen Leser. Aber der Habakuk, er redet nicht zum Volk, er richtet sich nicht an die Leute, die in seiner Zeit gelebt haben, aber er redet zu Gott. Als klagender Beter, gut, genau, als klagender Beter das ist so ein bisschen das Thema vom ganzen Buch. Das Bild zeigt das ein bisschen, die geschichtliche Darstellung. Er kommt nicht zurecht mit der Welt, in der er drin lebt, was er sieht, was da vor sich geht. Er hat Fragen, er hat Zweifel und mit dem allem kommt er zu Gott und fragt und klagt und sagt, hey, schreit zu Gott, hey, hilf doch endlich einmal, greif doch endlich einmal ein. Also sein Buch, wenn wir das lesen, ist eigentlich ein Dialog zwischen ihm und Gott. Er hat ein ganzes intensives Gebetsleben geführt. Und das finde ich auch spannend. Er ringt mit Gott, er lässt nicht look. Ja, und in dieser Welt, in der er drinnen gelebt hat, da sehe ich wirklich eben eine Parallele zu unserer Zeit. Auch wir sind heute betroffen und erleben, wenn wir so auch in der Nähe um uns herum schauen, man redet so ein bisschen von einer Verrohung von der Gesellschaft, von der Sitte. Auch bei uns in der Schweiz, Vandalismus nimmt zu, Kriminalität nimmt zu, Solidarität, hat man das Gefühl, manchmal nimmt ab. Der Dialog nimmt ab, zwar nur, wenn man bei den Politikern schaut, aber auch in der breiten Bevölkerung. Man hat das Gefühl, es ist gar nicht mehr so einfach, mit Leuten zu reden, die vielleicht eine andere Ansicht oder eine andere Meinung haben oder die von einem ganz anderen Hintergrund kommen. Wir sehen, wie Völker zu Waffen greifen und der Krieg nachher kommt. Und all das, ja, das macht etwas mit uns. Das, ja, macht uns auch unsicher. Wir fühlen uns vielleicht auch bedroht. Ich war gerade letzte Woche an einem Anlass in Zürich von einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Dialog zu fördern zwischen ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und sie gehen zum Beispiel in Schulen, um mit den Kindern zu reden. Also Dialog zu fördern, zum Beispiel zwischen den Juden und den Moslems oder zwischen den Schweizer und den Juden oder den Schweizer und den Moslems. Auch gerade im Blick jetzt zum Beispiel auf den Konflikt in Gaza. Und es war ganz spannend gewesen, dort, ja, etwas von dem wahrzunehmen. Dialog ist notwendig untereinander. Dialog in so einer Zeit ist ganz wichtig zwischen Gott und uns. Das ist eigentlich auch am Habakuk seine, seine Botschaft, oder das sehen wir in seinem Leben, in seinem Buch. Ja, wenn wir in unsere Welt rausschauen heute, was wollen wir da Gott sagen? Was würdet ihr Gott sagen, wenn ihr zu ihm betet, zu ihm schreit, vielleicht wieder Habakkuk? Ich gebe euch ganz kurz einen Moment Zeit. Vielleicht wendet ihr das lieber für euch im Stillen euch überlegen. Oder vielleicht das Zweite mit eurem Nachbar nebendran. Was werdet ihr Gott sagen im Gebet? Nicht, was ist eure Meinung oder eure Ansicht zu dem und dem in der Welt, aber was werdet ihr Gott sagen? Eure Gefühle, eure Fragen, Bitten, Erwartungen. Warum lädt Gott das zu? Ja, einen Moment, nehmt euch einen Moment Zeit. Das Bild kann uns vielleicht inspirieren. Die beiden, die da miteinander kämpfen, die der Habakkuk sieht. Und gleichzeitig ist er eben im Dialog mit Gott über das, was er sieht. Ja, also wir haben eben, vielleicht haben wir Fragen. Wir dürfen mit allem, was uns beschäftigt, zu Gott kommen. Das zeigt uns der Habakkuk. Auch wenn wir etwas nicht verstehen, auch wenn wir sogar aufbegehren wollen, auch wenn wir Zweifel haben, das dürfen wir alles Gott sagen im Gebet. Und ich glaube, er antwortet. Aber bevor wir jetzt da den Dialog wirklich lesen zwischen Habakkuk und Gott, noch zwei, drei Sachen zum Habakkuk. Wir wissen eigentlich nicht wirklich sehr viel über ihn und über sein Leben. Es kann sein, das dritte Kapitel, das nachher Evelyn nächste Woche darüber redet, ist wie ein Psalm, wie ein Lied. Es kann sein, dass er als Tempelsänger im Tempel dient hat in Jerusalem in seiner Zeit. Wir haben einen Hinweis gehört auf seinen Namen. Es gibt noch eine andere Variante zu seinem Namen, die ein bisschen weniger wahrscheinlich ist, aber sehr schön, wo man sagt, es könnte vom hebräischen Wort kommen, das umarmen heisst. Umarmung. Und wenn das auch eher etwas unwahrscheinlicher ist, wäre es doch ein schöner Hinweis eigentlich auf die Haltung des Habakkuk, wie er eben in Beziehung ist mit Gott. In einer Situation, in der er verzweifelt ist, wo er nicht zu Gang kommt, wo er sich Fragen stellt, da könnte man sagen, er umarmt Gott. Er klammert sich an Gott. Er tut sich nicht von Gott lösen, aber er sucht den ganz nahen Kontakt mit Gott. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, gerade in diesen Zeiten, auch wie wir heute, dass wir diese Umarmung suchen. Schon das allein ist eine Botschaft vom Habakkuk für uns. Ja, auch historisch ganz kurz und das ein bisschen einbetten, da findet man eigentlich nicht sehr viel. Wann hat er gelebt und so? Aber das erste Kapitel redet von den Babyloniern, die eine Grossmacht geworden ist, Chaldäer, das Babylonier. Und man denkt, dass er in dieser Zeit gewirkt hat, im Übergang vom 7. zum 6. Jahrhundert. Im ersten Kapitel redet das von dem. Das ist auch die Zeit vom ersten Exil der Judäer in Babylon, die Zeit der Eroberung von Jerusalem durch Nebukadnezar und Zerstörung vom Tempel 587 vor Christus. Und das ist so ein bisschen in dieser Zeit. Die Babylonier sind dort in den Krieg gezogen, vor allem gegen die Assyrer und gegen die Ägypter. Die waren die beiden Fronten und die Babyloner haben sie besiegt in einer grossen Schlacht im heutigen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Und von dort weg waren so Babylonier die dominierende Macht im Vorderen Orient. Zur Einteilung. Eben, der Habakkuk gehört zu den zwölf kleinen Propheten. Und das gibt so eine kurze Übersicht über die Einteilung des Buches. Also wir haben wirklich eine ganz kurze Einleitung, eine Versüberschrift, wo einfach gesagt wird, das ist eine Botschaft vom Habakkuk, die er von Gott bekommen hat. Und dann in den ersten zwei Kapiteln sind eigentlich da Klagen oder Gebet vom Habakuk, wenn er an Gott sich wendet und Gottes Antworten. Erste Klage und dann die Antwort von Gott, die zweite Klage und wieder die Antwort von Gott. Und dann geht es ins zweite Kapitel rein und dort finden wir 5 Wehklagen. Gegen die Ungerechten und die Unterdrücker, die eben in dieser Welt am Werk sind. 5 Wehklagen, das ist so ein bisschen, man könnte vielleicht denken an Klagelieder von Jeremia, so ein bisschen in diesem Stil. Oder so in der Formulierung von Totenklagen, das ist ja eine Form, die sehr präsent ist in den Völkern im Orient, dass Totenklagen gehalten werden. Und das ist gleichzeitig ein bisschen ein Hinweis an die Formulierung, dass die Totenklagen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das, was man darüber klagt, oder die das verursachen, das Leid, die Not, dass die selber schlussendlich müssen sterben oder vernichtet werden, zum Tod kommen. Ja. Aber wir wollen jetzt mal in den Text hineingehen. Also das ist ganz kurz eine Übersicht. Text im ersten Kapitel. Wir machen das Stück für Stück. Ist nicht so lang, aber doch. Also da. Ausspruch, den der Prophet Habakuk in einer Vision sah. Und vom zweiten Vers. Möchte jemand lesen vom zweiten bis zum vierten Vers? Danke vielmals. Also das ist das erste Kapitel bis ins zweite hinein. Genau. Also mitten im Leid und in der Verzweiflung, wenn er die gewalttätige Welt sieht, da hören wir die Stimme vom Prophet. Wie lang, Herr, soll ich noch zu dir rufen? Und du hörst nicht zu. Ich schreie zu dir, Gott, hilfe Gewalt, aber du hilfst nicht. Und der Habakuk beschreibt eben die Gesellschaft, in der er drin lebt, eigentlich das Volk Judäa, im Judäa, was sich nicht mehr an Gottes Gesetz hält, sich nicht mehr nach der Gottes Gerechtigkeit orientieren. Vers 3, warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und ziehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwietracht und Streit. Das ist die Situation. Und der Gott wirklich vertraut und sich an seine Weisungen halten will, der ist dieser Ungerechtigkeit schutzlos ausgeliefert. Und Gottes Antwort auf die Klage vom Habakuk ist die Ankündigung vom Gericht durch ein anderes Volk. Und das ist ja recht brutal, wenn man das so liest. Aber man könnte das eins zu eins eigentlich fast übernehmen, so für Situationen, die wir heute sehen in der Welt, sei das in der Ukraine, sei das in Gaza, sei das in Afrika, in gewissen Ländern, Sudan, Äthiopien. Afghanistan, habe ich noch sagen. Also Gott antwortet und sagt, Gericht wird kommen. Denn seht, Vers 9, ich stachle die Chaldäer auf, das grausame, ungestüme Volk. Sie rücken an, entschlossen zu roher Gewalt. Der Habakuk versteht nicht, wie ein heiliger Gott es kann zulassen, dass ein gottloses Volk sein Volk in Judäa, Gottes Volk, unterdrückt und bestrafen soll. Warum? Darum kommt er nochmal zu Gott zurück und lässt nicht los. Und sagt im Vers 13, deine Augen sind zu rein, um Böses anzusehen. Du kannst der Unterdrückung nicht zusehen. Warum siehst du also den Treulosen zu und schweigst, wenn der Ruchlose den Gerechten verschlingt? Also ja, der Habakuk kann das nicht nachvollziehen. Auch mit unseren Fragen, warum? Warum, Gott, lässt du das zu? Dürfen wir vor Gott kommen? Nicht als Anklage gegen Gott, aber einfach um unser Unverständnis auch auszudrücken. Das Gericht, das nun jetzt über das Volk, Gottes Volk, hineinbricht, das schaut der Habakuk an als eine Art wie eine ungerechte, unverhältnismäßige Kollektivstrafe, die eigentlich nicht unterscheidet zwischen Gerechten und Unterdrückten. Wenn wir da das Bild schauen, das gebraucht wird im Vers 14, warum behandelst du die Menschen wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrn hat? Und nach und nach wird von dem Find geredet, wo eben die Fische einfach einsammelt im grossen Netz. Also eben, alle die Fische können sich gar nicht wehren, kollektive Strafe. Und das ist ja genau das, was uns manchmal schon heute zu schaffen macht, wenn man sieht, was da passiert in diesen Ländern. Und darauf antwortet Gott auch wieder. Und das ist eigentlich die zentrale theologische Botschaft, das, was ich da so ein bisschen gel angezeichnet habe. Das ist die Zusage, dass auch alle Gewalttätigen, auch die Strafe ausüben, müssen werden vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Vers 4, wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin, also muss dafür zahlen, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Das ist eigentlich die zentrale Aussage vom Buch Habakuk. Gottes Antwort lässt offen, wenn das geschehen wird. Es deutet aber auch, er deutet darauf hin, dass sich das Geschehen kann verzögern, die Verwirklichung. Und mit dieser Unsicherheit muss der Habakuk können umgehen. Indirekt verurteilt Gott die masslose Gewalt der Chaldäer, wo er selber als eben Strafwerkzeug gegen sein Volk geschickt hat. Und gleichzeitig ist eben das Urteil von Gott und die Wehrrufe, die wir jetzt dann im zweiten Kapitel noch werden lesen, ist das nicht nur gegen Babylonier gerichtet, aber auch wenn wir an die heutige Zeit denken oder die Welt sehen, es richtet sich gegen alle die, wo andere Menschen brutal unterdrücken, ausnutzen, wo machtgierig sind, wo mit Gewalt handeln. Wir gehen jetzt also ins zweite Kapitel weiter. Ab dem Vers 6 im zweiten Kapitel. Da hat es eigentlich 5 Wehrrufe, 5 Klagen, je 3 Vers, die da vorgebracht werden. Vielleicht kann je eine Person so einen Wehruf für uns lesen. Und der Abschluss von dem zweiten Kapitel: Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, alle Welt schweige in seiner Gegenwart. Ja. Also die 5 Wehrrufe, die Toten klagen. Und man sieht immer in jedem Wehrruf, dass der das Böse verursacht, das Böse wird auf ihn selber schlussendlich zurückfallen. Und er muss einmal vor Gott Rechenschaft darüber abgeben. Er wird selber auch gerichtet werden. Gott übersieht keine Sünde, kein Terror, keine Gewalttat, kein Betrug, bleibt vor Gott ungesühnt. Themen von diesen Wehrrufen sind immer die 3 Verse. Also wir haben das gesehen, der erste Wehruf über die unrechtmässig Besitz anhäufen, Vers 6 bis 8. Dann der zweite Wehruf über die sich ungerechterweise Gewinn aneignen, Und dann der dritte Wehrruf über die, die von Gewalt und Ungerechtigkeit profitieren, Vers 12 bis 14. Dann Vers 15 bis 17. Ein Wehrruf über die, die gewalttätig sind und andere verführen. Und dann der letzte Wehrruf über die, die selbstgemachte Götzen anbeten, Vers 18 bis 20. Ja, Gott verhindert nicht jedes Unglück. Er lässt am Weltgeschehen seinen Lauf und nützt aus, um jetzt schon Gericht zu üben. Das war zur Zeit des Habakuk so gesehen. Ich denke, das gilt auch für die heutige Zeit. Tatsache aber, dass Gott Menschen zum Gericht über andere benutzt, die selber schlimmer sind als die, die gerichtet werden, das entbindet den, der eben das Gericht ausübt, nicht von seiner persönlichen Verantwortung. Er handelt aus seiner eigenen Überzeugung, nach seiner eigenen Entscheidung und ist gleichzeitig wie ein Werkzeug von Gott, wird aber selber nach seinem eigenen Motiv zur Verantwortung gezogen. Das ist ein bisschen die Spannung, denke, die wir auch heute drin leben. Und eine grosse Frage für mich bleibt gleich irgendwie das gewalttätige Bild auch von Gott. Also wie Gott handelt und wie Gott andere Völker braucht und zu wie viel Gewalt und Vernichtung das führt. Aber schlussendlich müssen wir sagen, Gott steht über allem und er wird seine Gerechtigkeit durchsetzen in dieser Welt. Er ist souverän und er muss über seine Handlungen und seine Handlungen keine Rechenschaft ablegen. Und in seiner Gegenwart, und das ist der Schluss von diesem Kapitel, sollen wir Menschen schweigen. Das ist vielleicht ein bisschen hart, gerade so, also schweigen. Also der Habakuk hat ja nicht geschwiegen, hat doch sich Gott gegenüber geäussert in diesem Dialog. Aber in Angesicht von dem, was kommen soll, in Zukunft, wir dürfen uns daran halten, der Gerechte wird leben, Gott setzt seine Gerechtigkeit durch. Und tut alle die zur Rechenschaft ziehen, die ungerecht leben und handeln. Und im Warten, wir haben gehört, Gott setzt das um, aber es gibt eine Zeit vom Warten, von der Verzögerung. Da sollen wir in seiner Gegenwart schweigen. Und ihm einfach das, seine Souveränität zugestehen. Das bleibt die zentrale Aussage vom Habakuk, die wir da noch einmal sehen. Vers 2, 4. Wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben. Durch den Glauben werdet ihr leben. Diese Aussage, die ist zeitunabhängig und gilt auch für uns, ist für uns heute aktuell. Der Luther hat in seiner Übersetzung das so geschrieben, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Und das in dieser Übersetzung, die ich brauche, heute Morgen die Einheitsübersetzung und Übersetzung vom Luther, das ist das Wort, das da drin vorkommt, im Glauben oder in Treue, das ist das hebräische Wort Emuna. Das bedeutet eben Glauben, Treue, Standhaftigkeit, Vertrauen. Und das war das grosse Thema für Luther in der Reformationszeit, das für ihn wichtig geworden und auch für uns heute zentral bleibt. Aus Glauben sind wir gerecht gesprochen. Im Gegensatz zu dem Glauben, der denkt, dass wir durch die Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes das Heil erlangt. Der Apostel Paulus zitiert den Habakuk im Römerbrief und im Galaterbrief. Galater, dass aber durch das Gesetz niemand von Gott gerecht gemacht wird, ist offenkundig, denn, Zitat vom Habakuk, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und Römer 1,17, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Glaube ist für Paulus vor allem der Glaube an Jesus Christus im Neuen Testament. Und in diesem Licht deutete er auch die Aussage vom Habakkuk. Und in Jesus Christus erfüllt sich schlussendlich der Heilsplan von Gott für die Welt, für alle Völker. Und Jesus ist der, der wird kommen, der wird wiederkommen. Und von ihm redet auch der Hebräerbrief, wo wir auch einmal das Zitat vom Habakkuk finden, im Kapitel 10. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Vers vom Hebräerbrief, Kapitel 10, werden wir im Moment miteinander noch lesen. Aber das ist eigentlich das Programm für Gott, für seine Kinder, bis zur Wiederkunft von Christus. Der Glaube besteht zum grössten Teil im Warten auf die Erfüllung von Gottes Zusagen. Im Glauben abwarten, das ist die Haltung vom Gerechten. Gott sagt zu Habakkuk, wenn er sich verzögert, so warte darauf, denn es kommt und bleibt nicht aus. Vers 3, Kapitel 2. Aber die Hebräer, die Worte, wenn wir zum Schluss miteinander lesen, im 10. Kapitel, wie eine Ermutigung auch für uns auszuhalten in dieser Welt heute und im Glauben zu warten, auf Gott zu schauen und Gott zu umarmen, uns an Gott zu klammern. Werft also eure Zuversicht nicht weg, sie hat großen Lohn. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllt und die Verheißung erlangt. Denn nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und bleibt nicht aus. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Und der letzte Vers tun wir noch einmal lesen, mit innerer, äußerer persönlicher Überzeugung. Zu denen will auch ich gehören. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Amen.